Ja, irgendwie müssen wir jetzt von Ostern zurückfinden in die Serie, ne? Und ich kann das nicht so leiden, wenn man einen Gottesdienst feiert und man ist vielleicht berührt, ja, und es war irgendwie wichtig und man hat gemerkt, ja, genau, deswegen glaube ich, das ist gut. Und dann in der nächsten Woche geht es wieder um was ganz anderes und dann soll man wieder ganz begeistert sein. Und mir ist dann irgendwann aufgefallen, dass wir eigentlich mit Ostern mittendrin in unserer Serie sind. Also das. Ich muss hier nur anschalten, wurde mir gesagt, das schaffe ich. Genau. Und das Evangelium verstehen, oder? Das ist doch voll Ostern, oder? Man kriegt gesagt, warum wir feiern. Wir haben einen Grund zum Feiern, wir wissen warum. Also das Lied habe ich auch sehr gefeiert hier von den Kiddies. Also ganz viel Botschaft, ganz toll. Genau. Genau. Und dann erleben, also das wünsche ich meiner Gemeinde jedes Mal an Ostern, dass man es auch erlebt, ja, dass man vielleicht wachgerüttelt wird oder Verbindung entdeckt und dann die Botschaft ins Herz kommt, ja, das was da ist. Und also ich glaube, ohne Ostern hätte es überhaupt keinen Sinn, über diese Reihe zu reden und weiterzumachen. Und wir hatten uns ja Mühe gegeben, dass wir im ersten Block sagen, was ist denn die gute Nachricht? Und ohne Ostern haben wir einfach keine, dann gibt es ja keine, nicht so. Und dann erleben, ich denke, da sind wir unser Leben lang dran. Ich danke euch fürs Teilen, was ihr mit Jesus erlebt habt, weil ich glaube, also mir geht es so, selbst wenn ich jetzt merke, boah, in der letzten Woche, also nichts, was so spektakulär ist, was ich weitererzählen kann. Und dann kommen andere nach vorne und erzählen was. Und dann sehe ich, ja, komm, Gott ist mitten unter uns, das ist gut. Genau. Und wir sind ja jetzt schon beim Teilen. Aber das hat nur Sinn, darüber zu reden. Wie kann ich das Evangelium an andere weitersagen, wenn die anderen zwei Sachen stehen? Also wenn wir tatsächlich von Ostern kommen, und das tun wir ja. Also ich wünsche euch, ihr kommt von Ostern und das ist jetzt kein Bruch, sondern wir machen da weiter und wenden Ostern an. Genau. Und dazu habe ich heute ein Thema mitgebracht. Es gibt viel zu tun. Ich weiß nicht, die Älteren kennen da, glaube ich, war eine Esso-Reklame oder so, ne? Es gibt viel zu tun. Packen wir es an. Genau. Das ist, glaube ich, so in uns, ne? Dieses, boah, dann lass uns doch anfangen. Also die Deutschen gelten ja als schaffensfreudig und die Schwaben unter den Deutschen auch nochmal. Also ich denke, der Spruch passt ja richtig. Es gibt viel zu tun. Packen wir es an. Und in der Bibel steht es halt ein bisschen anders. Und da gucken wir jetzt mal drauf, was da der Unterschied ist. Ich habe euch einen Text mitgebracht aus Matthäus 9. Und das ist so das Ende von Matthäus 9. Wir lesen also auch in 10 rein. Wir gucken, was dahinter steht. Ich lese uns mal vor. Und ich habe gerade Lust, noch mal zu beten, ganz kurz, ja. Herr Jesus, ich bitte dich, rühre meine Lippen an, damit mein Mund deinen Ruhm verkündet. Amen. Genau, jetzt lesen wir. Ihr könnt mitlesen, wenn es nicht zu klein ist, aber ich lese ja auch vor, nach der Einheitsübersetzung. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Dann rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Dann gibt es so ein Zwiegespräch zwischen Jesus und den Jüngern. Schauen wir jetzt nicht drauf, wir lesen ab Vers 5. Diese 12 sandte Jesus aus und gebot ihnen: Geht nicht den Weg zu den Heiden und betretet keine Stadt der Samariter, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Dann gibt es wieder ein paar Anweisungen, auf die wir jetzt nicht schauen, und schauen ab Vers 12 nochmal, was da so steht. Wenn ihr in ein Haus kommt, dann entbietet ihm den Gruß. Wenn das Haus es wert ist, soll euer Friede bei ihm einkehren. Wenn das Haus es aber nicht wert ist, dann soll euer Friede zu euch zurückkehren. Und wenn man euch nicht aufnimmt und eure Worte nicht hören will, geht weg aus jenem Haus oder aus jener Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Okay, Das ist also so der Text im Zusammenhang. Da gibt es ja diesen Vers mittendrin, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte. Und wir haben es uns jetzt im Zusammenhang angeguckt. Und bevor wir darauf schauen, was wir vielleicht gesagt kriegen, gucken wir mal, was macht Jesus. Jesus ist ja unser Vorbild und auch ohne Anweisung ist das immer interessant, auf Jesus zu gucken, weil wir ahmen ihn ja nach. Ne? Also was tut Jesus? Was tut Jesus? Und wir sehen, Jesus ist aktiv. Jesus hätte ja auch warten können. Er war inzwischen so bekannt, die kamen aus allen Richtungen gerannt. Ne? Der hätte also da so sein Atelier aufbauen können und seine Sprechstunden halten und bei schönem Wetter rausgehen, weil es immer so viele waren und die Räume zu klein. Macht er nicht, sondern er geht hin. Hingehen, lehren und verkünden und heilen. Das hat er offensichtlich gemacht, das lesen wir hier so. Und ist gut, wenn wir das mitnehmen, dass man sich nicht zu sehr dran gewöhnt, sondern staunt. Ich glaube, das war wirklich sein Standardprogramm. Alles, was wir berichtet kriegen, sind so Erlebnisse auf diesem Weg. Aber das hat er gemacht. Er geht hin, er lehrt, verkündet und er heilt auch. Was tut Jesus? Er ist aktiv. Und dann sehen wir, er leidet mit. Jesus sieht seine Mitmenschen und er leidet mit ihnen. Und hier steht, er hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Mitleid habe ich also, bevor ich mich bekehrt habe, ja, also bevor ich dieses Leben mit Jesus angefangen habe und so richtig drin war, war für mich Mitleid so ein überlegenes Lächeln, so, ach du Armer, ja. Und ich glaube, ich habe das Wort völlig falsch verstanden. Und falls es noch jemandem so geht, sage ich es dir einfach mal, das ist Mitleiden. Das ist nicht von oben, sondern er stellt sich neben sie und er nimmt ihr Leiden mit auf sich, er leidet mit. Das ist was Gutes. Und in der Bibel ist öfter von Mitleid die Rede und das zeigt, dass du ein Herz hast, wenn du mitleiden kannst mit einem Nächsten, dem es schlechter geht als ihr. Jesus hat das gemacht. Was siehst du bei deinem Nächsten und leidest du mit? Wenn wir jetzt sagen, das ist doch ein Vorbild, können wir das schon mal mitnehmen? Genau, also was tut Jesus? Er ist aktiv, er geht hin, er lehrt, er heilt, er leidet mit. Und jetzt kommen wir immer näher an die Sache, die wir heute verfolgen. Er bildet ein Team und er sagt ihnen auch wieder drei Schritte. Seht die Ernte, bittet um Arbeiter, lasst euch selbst senden. Und nachdem wir jetzt auf Jesus geguckt haben und also schon mal drei Sachen bei Jesus gesehen haben, er ist aktiv, er leidet mit, er bildet ein Team. Schauen wir jetzt, was sagt er uns? Und es sind schon wieder drei Sachen. Seht die Ernte, bittet um Arbeiter, lasst euch selbst senden. Schauen wir drauf. Also hier seht ihr immer nur Bibelstellen, aber da könnt ihr dann gucken, wo ich gerade bin. Genau, die Ernte sehen. Was siehst du in Böblingen oder in deinem Ort, wo du wohnst? Also das Frühling gerade, ne? Macht Spaß rauszugucken. Aber mir geht es so um die Menschen. Ne? Ungefähr 60.000, ne? Böblingen. Plus, minus. Wie viele von denen kennen schon Jesus? Steht nicht drauf, nicht? Und auch selbst wenn, wäre es schwer zu zählen. Also kann man nur schätzen. Ich habe mal so gesagt, vielleicht jeder Zehnte. Da fühle ich mich schon großzügig. Also keine Ahnung, was ihr sagt. Also sagen wir mal so ganz locker, weil wir runden und das Feld um uns herum sind mindestens oder über 50.000 Menschen, oder? Und so groß ist Böblingen ja nicht, also die sind gar nicht so weit weg von mir. Ich glaube, das haben wir alle schon gesehen. Und ich frage dich, wie reagierst du? Wie reagiere ich? Ich gucke zu mir und dann fürchte ich so, wir haben Ähnlichkeit. Ich habe das Gefühl, da gucken wir weg. Dann sagen wir, ja, okay, weiß ich, aber was soll ich denn machen? Erstens steht es nicht auf der Stirn, weiß ich nicht, ob Schublade A oder Schublade B und dann... Warum schauen wir so oft weg? Warum sagen wir, ja, das weiß ich, aber lass mich in Ruhe. Red nicht drüber. Komm, lass uns weggucken. Versteht er mich so ein bisschen? Kennt er das? Also wenn ich in mich reinlausche, dann denke ich mir, das könnte ein Gefühl der Überforderung sein. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich laufe da an den schönen Seen lang und da sind ganz viele Leute. Und dann weiß ich statistisch, mir begegnen gerade 10, 9 kennen Jesus nicht. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, soll ich die anquatschen? Wahrscheinlich schicken die mich weg oder schmeißen mich in den See, keine Ahnung. Also ja, also das Gefühl der Überforderung. Und was ich auch an mir entdecke, was mich mal wirklich schockiert hat, es rührt mich vielleicht auch gar nicht so. Könnte es sein, dass mir die Liebe fehlt? Als ich an mir den Eindruck hatte, es ist mir eigentlich ein bisschen egal, wie es meinem Nachbarn geht, habe ich Jesus das gesagt. Also auch da kann man ja weggucken, habe ich gesagt, Jesus, das schäme ich mich für und ich bitte dich, das zu ändern. Und es hat nicht so wupp gemacht, aber ich glaube, er ist dran. Er nimmt das Gebet ernst. Seine Nächsten lieben, das ist ja das höchste Gebot, nicht? Also ein Teil davon, mittendrin. Genau, also wir schauen oft weg und ich frage mich, warum. Und ich denke mal, wir gucken mal wieder auf Jesus, unser Vorbild. Was würde Jesus heute tun in deiner Lage, heute in Böblingen? Und dann, weil wir nicht spekulieren wollen, gucken wir, was hat er damals gemacht? Und dann sein erster Schritt ist die Ernte sehen, die Bedürftigkeit der Menschen feststellen. Und er sagt nicht, guck mal, die Leute, die tun mir leid, die haben alle einen gebrochenen Haxen und liegen mit Fieber im Bett oder so, ja, was wir klassisch unter krank verstehen, sondern er sagt, guck mal, die tun mir so leid. Und was er dann sieht, sagt er, die rennen zwar noch, aber sie sind müde und erschöpft. Also die sind so platt, denen fehlt die Kraftquelle, die verausgaben sich. Und dann sagt er, die sind irgendwie orientierungslos, die rennen rum wie jemand, der gar nicht die Richtung kennt, aber Hauptsache rennen. Und da frage ich dich, war das nur in der Antike so, vor 2000 Jahren? Ich habe den Eindruck, das ist super aktuell, oder? Das ist doch Wahnsinn, was er da sieht, das stimmt doch immer noch. Also er sagt nicht, ich habe Mitleid, weil die haben alle eine unheilbare Krankheit, also so eine Fälle haben wir ja, da mit dem Krebs und so, gibt es ja immer noch Krankheiten, wo man einfach Angst vor hat und wo mir das Mitleiden auch leichter fällt, weil ich immer weiß, in der Situation möchte ich nicht stecken. Aber die Mehrheit, die hat doch mehr dieses Problem. Müde und orientierungslos. Und da leidet Jesus mit. Ich denke, er leidet auch mit den anderen. Aber er sagt, der erste Schritt ist die Ernte sehen. Also gucken, wie geht es denn den Leuten? Und ich finde super aktuell, was er da sieht, was er beschreibt. Aber jetzt ist ja die Frage, ist das Feld einfach nur groß? Haben die alle ein Problem? Jetzt mal so ganz pauschalisierend. Oder ist die Ernte wirklich schon reif? Das ist ja ein Unterschied. Geht es ihnen schlecht, aber sie sind nicht vorbereitet? Oder ist da so ein Erntefeld sowas? Weil er ja sagt, die Ernte, also das Feld ist schon weiß. In der Parallelstadt formuliert das so, hat er jetzt hier nicht gesagt. Aber das schwingt ja so mit. Und ihr Lieben, ich weiß nicht, wie ihr das schon ausprobiert habt. Ich war schon in verschiedenen Städten in der Fußgängerzone und habe da so Aktionen gemacht, in Dortmund, in Bayreuth und wahrscheinlich auch noch woanders. Also so, ja, ich habe das ausprobiert. Versucht, mit Menschen zu reden und meine Erfahrung war, die wollen überhaupt nicht. Ja, so irgendwie, lass mich in Ruhe und schnell weiter, ist so die Standardversion. Oder dann auch im Gespräch ehrlich sagen, nee, so. Wir haben dann auch versucht, so gute Traktate weiterzugeben und die meisten haben nicht mal das genommen. Ja, so. Und da hat sich in meinem Kopf so der Gedanke eingenistet, die Leute wollen nichts von Jesus wissen. Kennst du das? So dieses Gefühl? Und ich glaube, das ist eine Lüge, die der Satan uns einflüstert. Also ich merke was anderes, wenn Leute mir von ihren Nöten erzählen, also irgendjemand, der Nachbar am Gartenzaun, und je mehr ich den Eindruck erbrecke, ich will ihm nicht was überstülpen, sondern ich höre zu, umso eher passiert sowas. Ja? So, und dann frage ich sie, soll ich für dich beten? Und die Leute, die wahrscheinlich mein Traktat immer abgelehnt hätten, also ich habe das schon ganz oft gefragt, ich bete sehr gerne für Menschen und ich glaube, erst einmal hat einer gesagt, nein. Alle anderen, die 99% drüber hinaus, die sagen ja. Und die meisten sagen es sogar überrascht und freudig. Ja, so. Und ich glaube, manche Menschen sind einfach erstmal nur offen, dich kennenzulernen. Dich näher kennenzulernen und ihre Offenheit für den Glauben wird erst mit der Zeit wachsen, weil du bist ihr offenes Buch. Und bevor sie eine Botschaft annehmen, wollen sie erstmal in dem Buch lesen. gucken, wer bist du denn? Hast du was, was ich nicht habe? Und wo könnte deine Quelle sein? Und ist das Propaganda oder lebst du das? Das Feld ist reif zur Ernte, das heißt nicht immer in Böblingen beginnt jetzt eine Erweckung, sondern es kann auch heißen, und jetzt bin ich bei unserer Reihe, vielleicht habt ihr den Steven im Ohr oder ich weiß nicht, ob der Martin euch das erzählt hat, suche die Menschen des Friedens. So sind wir, glaube ich, in diesen dritten Block gestartet mit dem Teil. Ich suche die Menschen des Friedens, die ich Gott vorbereitet habe, damit du ihr Friedensbote bist. Wenn wir also nicht wegschauen, dann stellen wir fest, ein Erntefeld ist da. Irgendwie. Und ich nehme an der Gemeinde wahr, dass wir auch unseren Blick ändern. Eine Zeit lang habe ich mich so erlebt, dass mein Blick mehr auf die Geschwister war, dass man geguckt hat, geht keins von den Schäfchen verloren und man gesucht sich und dem geht's schlecht. Das wäre ja schlecht, wenn du ihn nicht fragst, ihn nicht begleitest. Und die anderen hätten ja kommen können, nicht? Unsere Tür ist immer offen. So. Und ich glaube, wir haben mehr gemerkt, dass ich ja in Kontakt mit Menschen bin, zu denen ich gehen kann. Kollegen, Nachbarn sind so die Ersten oder vielleicht Leute, die du regelmäßig triffst, immer wieder am Kindergarten oder bei der Elternversammlung in der Schule, Klasse, so, da ist man ja auch ein paar Jahre mit denselben Leuten unterwegs und trifft sie wieder. Und dann ist die Frage, was ist das nicht das Erntefeld? Und was kann ich da machen? Und da kommt gleich wieder meine Hilflosigkeit und deswegen freue ich mich so über diesen dritten Block, dass wir gemeinsam gucken, ja, was kann man denn da machen? Okay, die Ernte ist reif, die ist da und was kann ich jetzt machen? Ohne, dass ich mich überfordert fühle, ohne, dass ich Angst vor der Situation habe und denke, hoffentlich reden wir nur über das Wetter, da kenne ich mich aus. Sondern, dass ich sage, also, hoffentlich kommen wir auf den Glauben, da habe ich was zu sagen, bin ja ein Zeuge. So, ich glaube, es ist richtig gut, unsere Serie. Also, die Ernte sehen, das ist das Erste, was Jesus mit seinem Team macht. Schritt 2, Gott um Arbeiter bitten. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, man weiß ja irgendwie schon, was kommt dahinter. Und ich denke immer, ja, das ist viel Ernte, lass uns machen. Mein Appell, ne, ich habe ja nicht Nachbarn und Kollegen, im Gedanken denke ich mir, oh, ja, irgendwie, genau, ich sollte losrennen. Und Jesus sagt das nicht. Also wenn wir jetzt ganz nüchtern da reingucken, er bildet ein Team und er sagt, bitte Gott, dass er welche von seinen Arbeitern aussendet. Und ganz ehrlich, ich glaube, auch das machen viele von uns nicht. Und lass uns das ändern. Lass uns anfangen, genau so zu beten. Gott, schicke Christen zu unseren Nächsten hier in Böblingen. Und Gott, das füge ich jetzt dazu. Und Gott, lass auch Menschen aus unserem SV Böblingen dabei sein, die sich senden lassen. Zeige ihnen die offenen Türen, die du vorbereitet hast. Also das wäre so mein Gebet. Also seit ich in Daggersheim bin, bete ich, dass wir in Daggersheim Licht sind für die Menschen in Daggersheim-Darmsheim. Das wünsche ich mir. Also ich wünsche mich nicht nur, dass Jesus durch den Ort geht und Menschen berührt, sondern ich wünsche mir, dass er uns gebrauchen kann, dass wir da Teil von seinem Plan sind. Und lass uns doch so beten. Gott, schicke du zu den Menschen, die du vorbereitet hast und schenk doch, dass das auch, dass du ein paar von uns in deinem Team hast. Schritt 2. Erntefeld sehen wir. Jetzt sollen wir beten, sagt Jesus, konkret um Arbeiter. Und ihr Lieben, ich war wirklich hart in Versuchung, hier die Predigt aufzuhören. Ich habe so ein bisschen Angst davor, Schritt 3 zu sagen, weil wir dann den Schritt 2 wieder vergessen. Und das ist falsch. Das ist aus eigener Kraft. So hat es Jesus nicht vorgemacht. Und lasst uns nicht nochmal den dritten Schritt vor dem zweiten machen. Lasst uns erst zu Jesus gehen, mit ihm im Gespräch sein. Lasst uns die Mitmenschen sehen, mit ihren Nöten mitleiden wie Jesus und Gott um Christen bitten, hier bei uns, die sich von ihm in sein Erntefeld senden lassen. Und dann liegt der Ball bei Gott, oder? So, er, also in dem Gebet steckt ja schon, was Jesus den Jüngern aufträgt, dass er dann handeln soll, dass er Leute aussende. Was wird er tun? Also, ich habe ja schon den Zusatz da noch eingefügt mit den Christen vom SV Böbling. Ich glaube, er wird welche von uns senden. Ich glaube, das wird passieren. Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß, dass er vielleicht auch dich ruft. Aber du weißt es noch nicht, bevor das nicht passiert. Und warte auf diesen Moment, dass er zu dir redet. Dann weißt du, dass er die Umstände vorbereitet hat und dass du in seiner Vollmacht und in seinem Segen gehst. Und die Frage ist, wie merkt man das? Also am liebsten würde ich da so einen Brief kriegen, ne? Ich aufreißen, der Absender, wow, ein Siegel, so. Und dann kriegst du den Auftrag. Geh zum Willi, der Nachbar daneben, den habe ich vorbereitet. Habe ich noch nicht gekriegt, so einen Brief? Bei mir passiert das meist mit so einem kribbelnden Herzen. Zum Beispiel, wenn es ums Zeugnis geht, dann denke ich oft, also, sollte ich auch was sagen? Und dann bin ich gar nicht mehr abgelenkt. Dann denke ich immer, soll ich was sagen oder nicht? Soll ich was? Und dann wird es so wärmer innen und dann weiß ich, hey, geh auch nach vorne. Ja, und so, das kenne ich auch manchmal, wenn ich denke, soll ich jemanden ansprechen oder nicht? Dieser Gedanke, der kommt manchmal und dann denke ich mir, nicht? Ja, das ist einfach ein Gedanke und manchmal geht der einfach nicht mehr. Und dann merke ich so, es ist für mich dran. Oder wenn ich das Thema höre, dann denke ich immer an bestimmte Menschen. Dann denke ich immer, ja, also bei mir wären es doch die Leute. Ja, also jetzt ohne Kribbeln, aber so irgendwie merke ich, ich weiß eigentlich schon, um welche Person wir da gerade reden. Das sind so zwei Wege, wo ich das Gefühl habe, dass Gott redet. Vielen Dank, das ist super. Ich habe seit 3-4 Tagen so Reste von der Erkältung. Ich fühle mich gesund und das Husten will nicht weggehen. Und ich bin heute im ersten von 3 Gottesdiensten und das war meine Rettung. Okay, nehmen wir mal an, du hast das Gefühl, okay, ich soll zum Willi. Ich hoffe, hier sitzt keiner, also ich habe irgendeinen Namen genommen. Gut, und jetzt sage ich mal ganz kess, es geht immer noch nicht los. Ja, also wir, die wir gerne losrennen, ich will euch jetzt ein bisschen aufhalten. Ich glaube, dass Gott auf dein Ja zu seinem Auftrag wartet. Also ich glaube, wir wissen, dass es gut ist, Gott zu gehorchen und zu folgen. Aber Gott erwartet da keinen Automatismus, sondern er sagt, wen soll ich senden? Und er wartet auf eine Antwort. Ja? Und vielleicht geschieht dieses Gespräch zwischen dir und Gott in der Zeit, wo du um Arbeiter für seine Ernte in Dagersheim oder in Böblingen oder in Ehningen oder Sindelfingen, wo auch immer, du deine Nächsten entdeckst. Ich denke, die sind irgendwie nah, das liegt ja schon im Namen, aber du weißt ja, wo du bist. Und in diesem Gespräch mit Gott kann es gut sein, dass dieses Zwiegespräch ist. Und dann sag ihm doch einfach, Gott, wenn du mich sendest, ja, ich will gehen. Also in deinem Namen will ich gehen. Wie der Petrus, der sagt, also wir haben das Gefühl, die wollen alle nichts hören. Und Petrus sagt, also am Morgen zu fischen ist total sinnlos. Ich weiß es doch, wenn wir dann nachts nicht fangen, brauche ich morgens nicht. Aber auf dein Wort hin macht er das. Und wenn Jesus dich sendet, dann sag ihm doch auf dein Wort hin, ja. Ich will da mal hingehen. Ich glaube, dass du in und mit mir bist, hat er ja versprochen, ne? Genau, nimm dieses Zwiegespräch zwischen dir und Gott ernst. Mein Rat ist, dass du dein Ja sagst, aber Gott hat wirklich nur Freiwillige in seinem Team. Wo die vielen weggehen, sagt Jesus zu seinen 12, die er ausgewählt hat. Wollt ihr auch weggehen? Also bei Gott gibt es Freiwillige und er wartet auf deine Antwort. Und auch noch eine Beobachtung, Jesus hat damals nicht alle gesendet, sondern nur 12 hier. Und wir wissen ja, mit den Frauen, die bei ihm waren und andere Jünger, die sie dann auch wählen konnten, weil sie ständig um ihn waren, es waren immer mehr. Er sendet, hat damals nicht alle gesendet und es kann auch heute sein, dass er dich nicht sofort losschickt. Und dann bist du genauso wichtig in seinem Reich, denn du bist einer seiner Beter. Bis dahin können wir ja alle, oder? Ihr seht die Ernte, bittet den Herrn der Ernte und das ist wertvoll. Und dann gibt es noch was, was wir alle sind, nämlich sein Zeuge. Da sagt ja Jesus einfach nicht nur, gebt euch mal Mühe, sondern ihr, die Jünger, die mir nachfolgt, ihr werdet meine Zeugen sein. Jeder wird das sein, automatisch. Und als wiedergeborener Christ bist du das automatisch 100% sicher. Du bist einer seiner Zeugen. Jetzt fragen wir mal, was ist denn der Unterschied zwischen einem Zeuge und einem Arbeiter? Wir sollen für Arbeiter beten und wir sind alle Zeugen. Ich glaube, der Zeuge hat was gesehen und der Arbeiter hat einen Auftrag. Und wenn du Ja zu Jesus gesagt hast und einen Grund hattest, Ja zu sagen und seitdem dran bist, dann hast du da Gründe für. Also kannst du was bezeugen. Davon sollst du reden. Das ist das. Und ich danke für das Zeugnis vom Karfreitag. Genau, wisst ihr was? Als ich deutlich jünger war, habe ich mal in der Sportschau gesehen, da gab es einen nicht so bekannten deutschen Rennfahrer, der hieß Winkelhock, Manfred, glaube ich. Und der hatte immer so die B-Klasse-Wagen und kam auch auf die B-Klasse-Plätze. Und irgendwann hatte der so einen falschen Windleitblechbügel da. Und dann ist er über eine kleine Welle gefahren, dann hat das Auto Luft von unten gekriegt und dann hat er sich so überschlagen und stieg unverletzt aus einem völlig kaputten Auto. Also wenn du volle Sahne hast und du lebst so ab und dann looping. Genau, habe ich gesehen im Fernsehen, war spektakulär. Und dann sagt der Reporter, ob er denn nicht Glück gehabt hat. Nee, umgekehrt, er hat ihn interviewt und dann sagt er, ich bin und bleibe ein Pechvogel. Und dann sagt der Reporter zu ihm, also ich finde, wenn man aus so einem Auto steigt und ist unverletzt, dann hat man eher Glück gehabt. Und das ist auch so eine Frage, wo erlebe ich Jesus? Ne? Man könnte jetzt hadern über diesen unvorsichtigen Radfahrer oder warum bin ich in dem Moment gerade da gelaufen? Oder man entdeckt, wie gnädig er mich bewahrt hat. Das hat auch was mit der Herzenshaltung zu tun und ich freue mich über die Herzenshaltung. Genau. Also wir sind alle Zeugen und das hängt davon ab, ob du mit Jesus lebst. Dann entdeckst du in der Situation sein Handeln und genau. Und Arbeiter, ehrlich gesagt, sind wir auch alle. Weil der Missionsbefehl geht hin in alle Welt, der gilt uns doch allen. Ne? Ich glaube, was Jesus hier schärfen will, ist, dass wir mit ihm im Gespräch sind, dass wir nicht ohne ihn losrennen. Wisst ihr, was eine meiner Lieblingsszenen in dem Film Die Hütte ist? Also die Hütte bildet ja was da, was man nicht sehen kann und ist nicht alles so in der Bibel beschrieben. Gott begegnen da als drei Personen. Mir hat es geholfen, sich was vorzustellen. Und an einer Stelle ist dieser Mensch da und er lernt mit Jesus zu leben und dann läuft er mit Jesus übers Wasser. Dann ist er wieder irgendwo und dann kommt er zurück an den See und voller Begeisterung rennt er auf das Wasser zu und versinkt und wird patschnass. Und dann kommt er zurück zu Jesus, der am Ufer steht und so nach dem Motto, hey, was hat denn jetzt nicht geklappt? Und dann sagt Jesus lächelnd zu ihm, ich glaube, das sollten wir gemeinsam machen. Und ich glaube, so ist es auch in deinem Leben. Du hast super Aufträge, aber du solltest es zusammen mit Jesus machen. Okay, also Punkt 2, Gott um Arbeiter bitten. Und jetzt trauen wir uns noch ganz kurz auf das Ausgesandt von Gott zu gucken. Das wird weiter Thema unserer Reihe sein. Also wir kommen da weiter. Aber ich habe euch noch zwei schöne Sachen mitgebracht. Zwei Beobachtungen. Jesus schickt seine Jünger dorthin, wo er selbst schon gewesen ist. Guck mal, Jesus zog durch alle Städte und Dörfer. Und eigentlich sendet er die 12 in die Umgebung aus, weil sie reisen ja nicht Monate, sondern er schickt sie dahin, wo er schon gewesen ist. Das heißt, ich glaube, das ist immer so. Und dass, wenn Jesus dich ausschickt, triffst du auf vorbereitete Wege und Werke. Und zwar immer, auch wenn die Menschen manchmal ablehnend bleiben. Er sagt ja, in dem Haus, wo sie sich nicht aufnehmen, schüttelt den Staub von euren Füßen, geht weiter. Aber ich bin hier schon gewesen, ich bereite das vor. Du bist nicht der erste Pionier, sondern du läufst da, wo Jesus schon gewesen ist. Und das ist immer Handeln Gottes. Er bringt das Evangelium zu allen Menschen, damit jeder sich entscheiden kann, dafür oder dagegen. Und noch eine Beobachtung, Jesus sendet seine Jünger in die Dörfer und Städte der Umgebung, in denen er selbst gerade erst gewesen ist. Dann kann man sich doch fragen, warum sendet er seine Jünger nochmal dahin? Also, er hat sich ja auch schon Mühe gegeben, als er selber da war. Warum sollen jetzt die Jünger hin? Die sind doch nicht besser als er. Warum schickt er sie nochmal dahin? Und ihr Lieben, ich glaube, das liegt an uns Menschen. Wir sind nicht so, dass mit einer Begegnung alles geklärt ist. Also bei mir hat es auch länger gedauert als eine Begegnung, bis ich zu Ja gesagt habe zu Jesus. Und das ist auch dann so, wenn es Jesus selbst sein sollte, der ihnen begegnet. Und auch heute sagt ja Paulus, manche säen, manche begießen und manche dürfen ernten. Also das ist ganz normal, dass du dahin geschickt bist, wo Jesus schon gewesen ist, dass wahrscheinlich nicht jeder, dem du begegnest, sich sofort bekehrt. Denn die Menschen brauchen Zeit für die Schritte. Es soll ja ein ehrlicher, echter Schritt sein. Und Gott hat viel Zeit, viel Geduld darin, uns Menschen zu begleiten. Er geht in die Städte und Dörfer in der Form seines Sohnes Jesus Christus. Und dann sieht er, da haben viele nicht Ja gesagt, dann schickt er seine Jünger nochmal hin. Er hat Zeit. Und das darfst du auch haben. Du bist nicht unter Zeitdruck als sein Bote. Überhaupt nicht. Wenn du dir da Druck machst, der kommt nicht von Gott. Okay, was können wir mitnehmen? Es gibt viel zu tun. Beten wir um Arbeiter, lass dir von Gott deine Nächsten zeigen und ihre Bedürfnisse. Lass dein Herz berühren. Das ist nicht so zum. Danach gehen wir zu den normalen Themen. Die Woche soll das Wetter wieder schlecht werden. Was machen wir heute Nachmittag mit dem schönen Wetter? Also gönne ich euch, macht das. Aber so wieder zum Alltag übergehen, sondern Gott, zeige mir deine Nächsten, den Menschen, den du siehst in meiner Umgebung, für den ich Bote bin, lass mich mitleiden, lass mich sehen, was er hat, was sie hat. Zweiter Schritt, bete. Bitte bete erst, bete. Geh zu Gott und bleibe im Gebet, bis Gott redet. Und wenn er will und dich sendet, ist so mein Tipp an euch, sagt ja, es ist klasse, auf Gottes Wegen zu laufen. Gibt es einen Vers, den ich sehr liebe. Gott hat uns bereitet zu guten Werken, die er zuvor bereitet hat, dass wir darin leben. Den Weg, wenn er den erwischt, der ist immer gut. Also sag doch ja, wenn Gott dich senden will. Und dann gehe mit Gott zu den Menschen. Sei ein Friedensbote. Suche die Menschen des Friedens. Bring ihnen den Segen des lebendigen Gottes. Ich will noch mal an diese Karten erinnern. Da vorne habe ich ein Schildchen gesehen. Ich weiß nicht, ob noch irgendwo welche sind. Wenn man nicht weiß, was man machen soll, vor so einem großen, schwimmenden Bild steht, das kann auch sein, dass Gott so ein Kärtchen nutzt und dir zeigt, was ein erster Schritt sein könnte in der kommenden Woche. Hier steht, habe ich rausgenommen, war die oberste, lerne die Geschichten eines anderen kennen. Zum Beispiel, ich bete. Ach Jesus, ich danke dir für deine Geduld, das tut so gut. Ich merke, wie ich mir Druck aufbaue und der kommt nicht von dir. Du sagst, komm doch zu mir, lass dich reich machen. Lass dich von mir füllen. Lass die Osterfreude in dir wachsen. Die Freude, dass das Wichtigste getan ist. Und dann sei einfach mein Zeuge, geh in den vorbereiteten Wegen. Das ist eine gute Botschaft, ich möchte sie nicht mehr verkürzen. Ich möchte auf dem ganzen Weg von dir gehen und ich bitte dich, dass wir alle das tun. Dass wir immer da sind, wo du uns haben willst. Im Blick auf die Ernte, im Mitleid mit den Menschen, im Reden mit dir und im Gehen. Du hast einen guten Plan und ich danke dir dafür. Amen.